Und so wollen wir heute Nachmittag nachdenken über diesen kurzen sogenannten Stufenpsalm, der nur 8 Verse hat und 56 Wörter, 7 mal 8. Es ist ein sogenanntes Schir, Hamaolot, das heißt wörtlich Lied für Hinaufsteigende. Das wäre also etwas für Bergsteiger und Bergwanderer, was sonst mit Stufenlied übersetzt wird. Diese 15 Stufenlieder hat man immer bezogen auf Stufen zum Tempel Gottes. Und der Messias-Tempel wird ja einmal nach Hesekiel 40 wirklich 8 äußere und 7 innere Stufen haben. Aber die Companion Bible mit Bullinger hat anders darin gedacht. Sie hat diese 15 Psalmen dem als Verfasser, dem Hiskia, zugeschrieben, wegen der 15 Jahre der Lebensverlängerung, die ihm gegeben worden waren, und wegen der Stufen, die der Zeiger an der Sonnenuhr des Ahas zurückgegangen war. Aber sei es wie dem sei, es ist ein Lied für Hinaufsteigende, und ich hoffe, dass wir alle solche Hinaufsteigenden sind, die suchen, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Luther hat ja folgendermaßen übersetzt, und diese Übersetzung ist auch haltbar. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von denen mir Hilfe kommt. Es ist schon ein gewaltiges Erleben, wenn man vor einem imposanten Alpenberg steht und dann seine Augen erheben muss zu dieser gewaltigen Höhe und hoffentlich sein Herz auch noch höher hinauf zu dem, der die Berge erschaffen hat. Ich erinnere mich noch deutlich, als wir in Zermatt waren, und wir hatten vorher schon so manche Bilder von der schönsten Berggestalt Europas gesehen, dem Matterhorn. Aber als wir denn doch unmittelbar davor standen, das war ein gewaltiges Erlebnis, diesen Berg zu schauen in seiner imposanten Gestalt. Da kann man dann wirklich sagen, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von denen mir Hilfe kommt. Oswald Chambers hat in seinem Andachtsbuch Mein Äußerstes für sein Höchstes Folgendes in dieser Richtung geschrieben. Unter der Überschrift Hast du eine verkümmerte Vorstellung von Gott? Zu dem Wort aus Jesajas 40, Vers 26, Hebet eure Augen in die Höhe und sehet, wer solche Dinge geschaffen hat. In Jesajas Tagen war die Einbildungskraft des Volkes Gottes ganz verkümmert durch das Anschauen von Götzenbildern. Und Jesajas ließ es zum Himmel aufblicken. Das heißt, er führte es dazu, seine Einbildungskraft richtig anzuwenden. Die Natur ist dem Heiligen ein Heiligtum. Wenn wir Kinder Gottes sind, haben wir in der Natur, die Gott geschaffen hat, einen ungeheuren Schatz. In jedem Wind, der weht, in jeder Nacht und in jedem Tage des Jahres, in jedem Zeichen des Himmels, in jedem emporragenden Berge, in jedem Blühen und in jedem Welken der Erde kommt Gott wirklich zu uns, wenn wir nur unsere verkümmerte Einbildungskraft benutzen wollten, um es wahrzunehmen. Er meint natürlich ein geistliches Anschauungsvermögen durch geöffnete Augen des Herzens. Und dann sagt er, wenn deine Einbildungskraft verkümmert ist, dann blicke nicht zurück auf deine eigene religiöse Erfahrung. Es ist Gott, den du brauchst. Gehe ganz aus dir heraus. Weg von deinen Götzenbildern, weg von allem, was deine Einbildungskraft unterbunden hat. Raffe dich auf, nimm den Tadel auf dich, den Jesajas dem Volke zukommen ließ, und wende dein geistliches Schauvermögen mit Entschiedenheit Gott zu. Einbildungskraft oder besser gesagt geistliches Schauvermögen ist eine Macht, die Gott dem Heiligen verleiht. Die Macht, sich aus sich selbst hinauszustellen und in Zusammenhänge hineinzuversetzen, die neu sind. Und das möge uns der Herr immer wieder geben. Und so dürfen auch wir unsere Augen aufheben zur Höhe. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von denen mir Hilfe kommt. Und wir wundern uns nicht, dass in alter Zeit, wo es noch keine Bergsteiger und Bergwanderer gibt, die Urbevölkerung der Erde in den Bergen Göttersitze gesehen hat. Die Berge waren für sie kein Gegenstand zum Frohlocken, sondern ein Gegenstand der Furcht. Und sie haben gar nicht daran gedacht, dort hinaufzusteigen. Denken wir etwa an die gewaltigen Berge des Himalaya in Tibet und den angrenzenden Regionen. Und so nimmt auch die Bibel dieses Bild auf, etwa in Hesekiel 28, Vers 14 bis 16, wo Luzifer, der heute Satan heißt, angesprochen worden ist: Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berge, du wandeltest inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen wurdest, bis Unrecht in dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handelns wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Und ich habe dich entweiht, weg vom Berge Gottes. Und habe dich, du schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Hier ist natürlich an den himmlischen Zion gedacht, Hebräer 12, ein Bild für das unzugängliche Licht der Wirklichkeit Gottes. Oder Jesajas 14, 13, wo es im gleichen Zusammenhang heißt, du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Allerhöchsten. Gab es wirklich Berge, von denen Israel Hilfe kam? Nun, in der Heilsgeschichte gab es solche Berge. Wir haben uns in der vergangenen Brüderkonferenz versucht, daran zu erinnern. Etwa der Berg Sinai, wo der Herr, der von heiligen Myriaden kam, aus seinem unzugänglichen Licht dem Volke Israel sein Gesetz gegeben hat, so wie es in 5. Mose 33, Vers 2 bis 5 heißt. Ja, Yahweh ist vom Sinai hergekommen und ist ihnen aufgegangen von Seir. Er ist hervorgestrahlt von dem Berge Paran und ist gekommen von heiligen Myriaden oder aus heiligen Myriaden, so wie auch der Herr Jesus einmal mit heiligen Myriaden von Engeln wiederkehren wird und in flammendem Feuer, so wie es in 2. Thessalonicher 1 bezeugt wird. Und dann heißt es, aus seiner Rechten ging Gesetzesfeuer für sie hervor. Und die Rechte Gottes ist ja der Christus. Ja, er liebt die Völkerstämme, alle seine Heiligen sind in deiner Hand und sie lagern zu deinen Füßen, ein jeder empfängt von deinem Worte. Oder denken wir an die Berge Gerizim und Ebal, wo dem Volke Israel noch einmal die Wahl vorgelegt worden ist zwischen Segen und Fluch. Die Entscheidungsmöglichkeit, den Segen des Herrn zu empfangen im Falle des Gehorsams gegen sein Gebot oder aber den Fluch im Falle des Ungehorsams. Oder denken wir an den Moria, jenen Berg, wo Abraham in einer vorbildlichen Weise auf das Leiden und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, seinen Sohn Isaak, hat opfern sollen? Ein Opfer, das der Herr nicht angenommen hat. Aber ein wunderbares Modell des Leidens und der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Jener Moria, der dann später zum Tempelberg wurde und dessen einer Gipfel zum Berge Golgatha, auf dem unser Herr gekreuzigt worden ist, als der wahre Isaak, als der erstgeborene Sohn des Vaters aller Vaterschaften. Oder denken wir an den Gebetsberg Jesu, auf den er sich immer wieder gerne zurückgezogen hat. Jedes Mal dann, wenn er Stille suchte und wenn er seinen Willen in Einklang bringen wollte mit dem Willen seines Gottes und Vaters. Denn er wollte ja nichts tun, außer dem, was der Vater durch ihn gewirkt haben wollte. Und er wollte kein Wort reden, außer dem, was der Vater durch ihn reden wollte und offenbaren wollte. Dazu bedurfte es jenes Gebetes in der Stille. Und ich kann den Herrn Jesus gut verstehen, dass er dann hinaufging auf einen Berg, um dort mit seinem Gott und Vater allein zu sein. Wir denken aber auch an jenen Berg, wo er den Gehorsam eines Sohnes in vollkommener Weise erwiesen hat, als er dort von dem Satan auf einen hohen Berg geführt worden ist, der zu ihm sagte, falle nur ein einziges Mal vor mir nieder und huldige mir, dann werde ich dir alle Reiche dieser Welt geben, denn mir gehören sie, mir sind sie übergeben. Dort hat der Sohn Gottes seine Sohnschaft bewiesen durch seinen vollkommenen Gehorsam, so wie auch wir unsere Sohnschaft nur beweisen können gegenüber dem Vater und vor der Welt des Lichtes und der Finsternis durch Gehorsam. Noch mehr aber denken wir an die wunderbare Offenbarung der Reichsherrlichkeit des Herrn Jesus auf dem Berge der Verklärung. Wir wissen nicht, ob es wirklich der Tabor war, als die Schechina Gottes erschien, als er begleitet wurde von Elias und Moses, die in Herrlichkeit erschienen sind, und als seine Sonne leuchtete, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Vollkraft. Berge, von denen Israel Hilfe kam. Wir denken auch an den Ölberg, von dem der Herr auf einem Esel reitend in Jerusalem eingezogen ist und dort begrüßt worden ist als der König im Namen Jahwes. Dort, wo er auch zum Himmel gefahren ist, bei seiner Thronerhöhung zur Rechten Gottes des Vaters. Und es ist auch jener Berg, auf dem er einmal wiederkehren wird, begleitet von Myriaden seiner Heiligen. Kommen wird der Herr und alle Heiligen mit ihm und seine Füße werden stehen auf dem Ölberg. Und von dort wird er begleitet mit dem Zeichen des Menschensohnes, mit der Schechina der Herrlichkeit, mit der Wolke der Herrlichkeit, einziehen durch das heute noch zugemauerte Tor im Osten Jerusalems in seine geliebte Stadt, so wie es Hesekiel geweissagt hat. Oder denken wir an den Berg Horeb. Wir werden morgen noch darüber zu sprechen haben, wo sowohl Moses als auch Elias eine tiefgehende Wesensoffenbarung Gottes des Herrn empfangen hat, die im Alten Testament durch nichts überboten worden ist. Ja, es ist wahr. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von denen mir Hilfe kommt. Aber die andere Übersetzung wird wohl eher recht sein. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Nicht von den Bergen, sondern meine Hilfe kommt von Jahwe, dem Schöpfer der Himmel, das heißt des Universums und der Erde. Wir müssen wissen, dass in der damaligen Zeit schon die Hügel und Berge Israels missbraucht worden sind. Nicht mehr als Berge, wo ein Offenbarungsdurchbruch des Herrn stattfand, sondern Berge, auf denen Götzendienst der schauerlichsten Art vollzogen worden ist. Und die Religionen der damaligen Zeit, der Götzendienst der damaligen Zeit, war gekennzeichnet durch Sexualität. Und deshalb war er so verführerisch. Überall auf den Höhen und Bergen Israels waren zu gewissen Zeiten Götzenheiligtümer. Und so können wir es schon verstehen, wenn es in Jeremias 50 ab Vers 4 heißt, in jenen Tagen und zu jener Zeit, spricht Jahwe, werden die Kinder Israels kommen, sie und die Kinder Juda zusammen. Fort und fort weinend werden sie gehen und Jahwe ihren Gott suchen. Sie werden nach Zion fragen, in dem ihr Angesicht dorthin gerichtet ist. Und sie werden sagen, kommet und schließet euch an Jahwe an mit einem ewigen Bunde, der nicht vergessen werde. Mein Volk war eine verlorene Schafherde. Ihre Hirten leiteten sie irre auf verführerische Berge, auf abtrünnig machende Berge. Dort, wo der Götzendienst stattfand, für Baal oder für Baal Peor oder für Moloch. Sie gingen von Berg zu Hügel, vergaßen ihre Lagerstätte. Alle, die sie fanden, fraßen sie, und ihre Feinde sprachen, wir verschulden uns nicht, weil sie gegen Jahwe gesündigt haben, die Wohnung der Gerechtigkeit, und gegen Jahwe die Erwartung ihrer Väter. Und das ist der Messias, der hier mit dem hochheiligen Namen Jahwe bezeichnet wird und den alle Väter Israels erwartet haben. Also irreführende, abtrünnig machende Berge. Und so müssen wir daran denken, dass die Berge in der Symbolik der Heiligen Schrift unsichtbare Mächte darstellen, entweder des Lichtes oder aber der Finsternis. Sie müssen einmal das 5. Buch Mose, Kapitel 32 lesen, das Lied des Mose, wo immer wieder von dem Ewigen, dem Herrn, von Jahwe, als von dem Felsen, von dem Berge Israels geredet ist und von den finsteren Mächten, die ihm entgegenstehen und mit denen er eine Auseinandersetzung hat, ebenfalls als von Bergen oder Felsen. Ich möchte nur zwei Verse aus diesem wunderbaren Lied erwähnen, 5. Mose 32, Vers 18 und 31. Den Felsen, der dich gezeugt hat, Israel, hast du vernachlässigt. Wie kann man einen Felsen vernachlässigen? Nun, es ist hier der Hochheilige. Der Felsen ist ein Name der Umschreibung für Jahwe selbst, für den Ewigen. Den Felsen, der dich gezeugt hat, vernachlässigtest du und vergaßest den Gott, der dich geboren hat. Wie könnte einer 1000 jagen und zwei 10.000 in die Flucht treiben? Wäre es nicht, dass ihr Fels sie verkauft und Jahwe sie preisgegeben hat ins Gericht? Denn nicht wie unser Fels ist ihr Fels. Dessen sind unsere Feinde selbst Richter. Also Israel hat einen Felsen, den Hochheiligen und Ewigen, den Christus, als den Repräsentanten und Mittler des Vaters, sondern auch seine Feinde haben Felsen, haben unsichtbare Mächte, die sie leiten und regieren. Und deshalb kann von diesen Felsen in der Schrift gesagt werden, dass sie Gottes Herrlichkeit sehen und zittern. Habakuk 3, Vers 10. Auch die Dämonen glauben, dass ein Gott sei und zittern. Dass sie wanken und weichen. Jesajas 54, Vers 10. Dass sie hüpfen wie die Widder. Haben Sie schon einmal einen hüpfenden Berg gesehen? Psalm 114, Vers 4. Dass sie in Jubel ausbrechen. Jesajas 55, 12 und Psalm 98, Vers 8. Ja, dass diese Berge, diese Mächte, diese Felsen sogar den Berg Zion beneiden werden. Psalm 68, Vers 15 bis 16. Und so heißt es im Psalm 76, Vers 4, glanzvoller bist du, Zion, als alle Berge des Raubes. Und so können wir auch Jeremias 51, Vers 25 verstehen, im Hinblick auf den Satan, das Zentrum aller Mächte der Finsternis, wo es heißt, siehe, ich will an dich, du Berg des Verderbens, der die ganze Erde verderbt. Und ich will meine Hand wieder dich ausstrecken und dich von den Felsen hinabwälzen und dich zu einem verbrannten Berge machen. Und auf diese Zeit, auf dieses Eingreifen Gottes warten wir mit großer Sehnsucht, dass endlich all der Gräuel der Verwüstung, all das Elend und all das Leid, all die Katastrophen aufhören werden und endlich Frieden in seine Schöpfung einkehren wird. Wir werden es morgen noch hören von jenem Elia, der am Berge Horeb eine Wesensoffenbarung Gottes des Herrn hatte, dass vor ihm ein Sturmwind vorüberbrauste, groß und gewaltig, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem ewigen Heer, vor Jahwe Heer. Also, das ist dann die zweite Bedeutung. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Nicht von den Bergen, sondern meine Hilfe kommt von den Herrn, von Jahwe, der Himmel und Erde erschaffen hat, dem Schöpfer des Universums und der Erde. Und wenn wir daran denken, in welch wunderbarer Weise Gott als der größte Physiker aller Zeiten, als der größte Chemiker und Künstler, als der größte Mathematiker, als der gewaltigste Geist aller Geister das Universum ins Dasein gerufen hat, aus seiner schöpferischen Fülle herausströmen ließ. Denn es ist einfach nicht wahr, dass das Universum aus dem Nichts entstanden ist, sondern es ist entstanden aus dem Nicht-Erscheinenden. Das heißt, aus dem, was wir mit unseren blöden Sinnen nicht erkennen können. Das bedeutet aber, es ist hervorgeströmt mit all seiner Materie, und mit allem, was es beinhaltet, auch an zugemessener Zeit, aus der höchsten Realität, die es gibt, nämlich aus der unsichtbaren Geistesrealität Gottes und seiner Welt. Der Schöpfer der Himmel, das ist das ganze Universum, und der Erde, jenes wunderbaren blauen Planeten Erde, auf dem wir wohnen für eine kurze Lebenszeit, und dessen Lebensverhältnisse so fein ausbalanciert sind, dass nur die geringste Veränderung schon die Dinge ins Schwanken bringen kann. Ein Physiker hat einmal gesagt, der Flügelschlag eines Schmetterlings in Mexiko kann auf der Erde gewaltige Veränderungen auslösen. Das ist das, was man heute unter Chaos-Theorie versteht. Ja, es ist erstaunlich, wie Gott das alles zusammengefügt hat. Ich möchte jetzt nicht darüber erzählen. Vielleicht haben Sie schon einmal etwas gehört, dass die Erde in genau der richtigen Entfernung von der Sonne steht, dass sie einerseits nicht verbrennt und den Strahlentod der Sonne erleidet, andererseits aber nicht zur Eiswüste wird und dass die Erde durch den Mond und seine Anziehungskraft wie ein Dynamo ist, umgeben von einer großen Magnethülle, die sie schützt vor den verhängnisvollen Todesstrahlen des Weltenalls und der Sonne, die nur ab und zu einmal eindringen können in der Form des Polarlichtes. Es sind viele, viele Dinge, denken wir etwa an die Lufthülle der Erde, an all die Wesen, die die Erde erfinden. Was muss unser Gott für ein Liebhaber des Lebens sein? So wird er einmal genannt in einem Apokryphenbuch. Was für ein Künstler, dass er all die Erscheinungsformen der Pflanzen und Tiere in einer gewaltigen künstlerischen Fantasie ins Leben gerufen hat. Und auch die Menschen in seinem Gleichnis. Und da werden wir wohl sagen, dass dieser Gott eine alles umfassende Perspektive hat. Dieser Gott, der in einer solchen Weisheit alles geregelt und geschaffen hat, er ist der, der uns Hilfe gibt. Meine Hilfe kommt von Jahwe, dem Schöpfer des Universums und der Erde. Nur darum kann es sein, dass wir mit Römer 8, 29 davon überzeugt sind, dass denen, die nach dem Vorsatz Gottes berufen sind und die Gott den Vater lieben, Gott das All angeordnet hat zum Guten. Denken Sie an den Flügelschlag des Schmetterlings. Alles, was geschieht. Ja, ich weiß, das ist ein Glaubensartikel. Das können wir nicht sehen, es sei denn mit unseren inwendigen Augen des Geistes. Wir glauben es, weil wir ihn lieben und weil wir nach Gottes Vorsatz berufen sind, dass dieser Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der uns seine Jeshua, seine Hilfe zuströmen lässt, dafür sorgt, dass alles uns zum Guten dienen muss. Selbst die Anschläge der Finsternis, die von ihm eingeplant und eingeordnet sind in das Leben der Heiligen, sodass das Gute in ihnen ausgestaltet wird. Und das ist nichts anderes nach dem Kontext von Römer 8 als die Ausgestaltung des Bildes des Erstgeborenen in den nachgeborenen Söhnen. Das ist Hilfe. Die Hilfe Gottes besteht nicht in erster Linie darin, dass wir unseren Husten loskriegen oder unseren Schnupfen. Auch, kann auch darin bestehen. Verstehen Sie mich recht. Aber die Hilfe des Vaters ist viel gewaltiger, die uns in Christo Jesu entgegenkommt und die uns alles zum Guten dienen lässt. Nun möchte ich einmal einige Verse lesen aus diesem Psalm. Ich habe sie etwas verändert nach dem Grundtext. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Antwort: Meine Hilfe kommt von Jahwe, dem Schöpfer der Himmel und der Erde. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß ausgleite. Dein Hüter schlummert nicht oder dein Wächter schlummert nicht. Hier wird entweder gedacht an einen Hirten, der seine Herde hütet und der sorgfältig darauf achtet, dass sich kein Tier verirrt und dass kein Tier Schaden nimmt, etwa indem es einen Bergabhang hinunterstürzt, und der dazu sogar seinen Hirtenhund einsetzt, der die Schafe sogar manchmal in die Waden beißt. Er hütet seine Herde. Aber der Wächter, das ist das andere Bild, der schon mehr steigt auf die Mischmeret, auf den Wachtturm, als der, der die Zeiten kontrolliert und der einen alles umfassenden Horizont hat. Auch darin erscheint uns Gott in seiner heiligen Geistesgegenwart und ewigen Konzentration auf das Endziel seiner Wege, die Vollendung aller Dinge. Und das Wort für Hüter oder Wächter, das ich Ihnen hier auch angeheftet habe, und da müssen Sie von dieser Seite nach dieser Seite lesen, heißt Schomer, der Wächter Israels. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß ausgleite, dein Hüter, dein Wächter, dein Schomer schlummert nicht. Siehe, der Schomer Israel, der Wächter Israels, nicht schlummert und nicht schläft er. So heißt es in 7 Wörtern dieses Verses. Jahweh ist dein Hüter, ist dein Wächter, Jahweh ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Wieder 7 Wörter. So wie der ganze Psalm 7x8 Verse hat. 8 Verse, Entschuldigung, und 7x8 Buchstaben. Vers 6. Am Tage wird die Sonne dich nicht schlagen, noch der Mond in der Nacht. Jahweh wird dich behüten, weg von allem Bösen. Er behütet deine Seele. Jahweh wird behüten dein Herausgehen und dein Heimkommen. Von nun an bis in den Äon, von nun an bis in Ewigkeit. Der Schomer Israel, der Wächter Israels. Wenn ich Ihnen jetzt noch einige Dinge dazu sage, die mir Freude gemacht haben, dann nicht, um mich interessant zu machen oder zu wollen, sondern weil ich erstaunt bin über das Wunder der Inspiration, die uns auch hier in diesem Verse entgegenkommt. In den 56 Wörtern dieses Verses steht dreimal das Verb hüten, dreimal aber auch das Substantiv, der Hüter oder der Wächter Israels. Ich habe mir die Mühe gemacht, bei den 56 Wörtern auch einmal die beiden mittelsten Wörter dieses Psalms aufzusuchen. Und die beiden mittelsten Wörter dieses Psalms sind, wie könnte es anders sein, das Zentrum Schomer Israel, der Wächter Israels. Das ist das Zentrum. 204 Buchstaben hat der Psalm, 12x17 die geistliche Vollendung Israels. Und die beiden mittelsten Buchstaben sind Anfang und Ende des Wortes Schomer. Shin und Rech. Gleichsam die Abkürzung des Wächters. Schomer hat den Zahlwert 546. Das ist 3x7x26. Und Sie wissen, 26 ist die Yahweh-Zahl. 3x7x26, das ist zahlensymbolisch die vollkommene Wesens- und Geisteseinheit Jahwes, des Herrn, des Ewigen. Wunderbar ist es, dass der Wächter Israels genau das Doppelte ist von 546, nämlich 1092, 6x7x26. So ist alles geordnet im hebräischen Text durch das Wunder der Inspiration aus dem Heiligen Geist bis in den letzten Buchstaben hinein, so wie es Jesus gesagt hat, dass kein Jota vergehen werde, es sei denn, dass es erfüllt wird. Sie wissen vielleicht auch, dass die Buchstaben des hebräischen Alphabetes alle eine Bedeutung haben, nicht nur einen Zahlwert, sondern auch eine Bedeutung. Und da möchte ich einmal von rechts nach links gehen. Der erste Buchstabe Shin, der Zahn des Raubtieres, allgemein gesprochen die Zerstörung. Der zweite Buchstabe Waff, der Pfahl. Der dritte Buchstabe Mem, Mayim, die Wasser. Und der letzte Buchstabe Rech, das Haupt. Da haben wir ein ganzes Gottesprogramm von dem Christus, von dem Sohn Gottes. Zerstörung am Pfahl. Aber dann Lebenswasser vom Haupt. Wasser, die von seinem Leibe strömen und die uns als Heiliger Geist zuteil werden. Und wir können auch sagen, Zerstörung am Pfahl, Golgatha, Wasser vom Haupt, Pfingsten, das, was darauf folgte. Und ein letztes, Vers 4, der Hüter Israels, nicht schlummert noch schläft er, hat den Zahlwert 1631. Das ist 7 mal 233. Und 233, das ist der Lebensbaum im Paradies Gottes. Etz Harayim. 7 mal 233, der vollkommene Lebensbaum. Wieder unser Herr Jesus Christus, dessen Früchte zur Genesung aller Nationen dienen werden. So wie die Wörter des Hebräischen den Zahlwert 233 haben, Gedenkteil, Erstlingschaft, Erstlingsfrucht, Erbe und Herold. Der Hüter Israels nicht schlummert, noch schläft er. Er ist der vollkommene Lebensbaum. Bis hierhin dieser kleine Ausflug. Und nun wollen wir von diesem Wächter Israels noch etwas hören. Nagelt ja an seiner Haustüre eine kleine Kapsel an, die Mesusa. Manche Juden tun das auch selbst bei den Zimmertüren. Und in dieser Kapsel ist eine kleine Rolle enthalten mit Texten aus dem Alten Testament, zum Beispiel mit dem Glaubensbekenntnis Israels. Shema Israel, höre Israel, der Herr, dein Gott, der Ewige, ist einer. Und auf dem Äußeren dieser kleinen Rolle, die nur von Priestern geschrieben werden darf, steht der Name Shaddai, der Allmächtige. Diese Kapsel hat nun ein kleines Loch. Man kann von außen hineinschauen. Dieses Loch wird das Auge der Türe genannt. Wenn man dort hineinschaut, muss die Rolle genau so gedreht sein, dass man auf den Namen Shaddai schaut, Allmächtiger, mit seinen drei Buchstaben, Shin, Dalet und Jod. Und die Ausleger Israels haben diesen Namen so gedeutet, Shomer Daletot Israel, der Wächter der Tore Israels. Der Wächter der Tore Israels, da haben wir wieder den Hüter oder den Wächter Israels. Liebe Geschwister, wenn es heute im Nahen Osten durcheinander geht, dass es uns Angst und Bange wird um Israel, das Volk des Lebendigen, und um Jerusalem, die Stadt des großen Königs. Denn der Verräter Barak, der Judas Israels, will heute alles verkaufen an die Araber um seines kümmerlichen Amtes willen. Wenn es heute uns alles Angst und Bange wird, dann dürfen wir gewiss sein, der Wächter Israels schläft, noch schlummert nicht. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wir brauchen ja dringend den Schlaf. Und die Geschwister, die wenig Schlaf haben oder die Schlafstörungen haben, die wissen darum. Der Schlaf dient ja zu unserer Regeneration, zur Erneuerung der körperlichen und der psychischen Kräfte, zur Verarbeitung nicht verarbeiteter Tageserlebnisse. Etwa wenn uns etwas beschäftigt, wenn uns etwas erschüttert hat, wenn uns etwas aus der inneren Ruhe und Statik herausgerissen hat, dann brauchen wir den Schlaf. Wenn wir keinen Schlaf hätten, würden wir verrückt. Dann könnte man uns in ein Irrenhaus einweisen. Da werden alle Tageserlebnisse in unserem Gehirn abgebaut, auch in unseren Träumen. Und deshalb können wir das gar nicht verstehen, dass es von diesem Wächter Israels heißt, er schläft noch, schlummert nicht. Ewige Geistesgegenwart und höchste Konzentration, das ist unvorstellbar. Freilich, es ist manchmal so, dass Israel beten musste in manchen Zeiten, wo es verfolgt wurde, und dass auch wir manchmal in dieser Weise vielleicht beten müssen, wie es im Psalm 44, 22 bis 23 heißt: Doch um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Erwache! Warum schläfst du, o Herr? Wache auf! Verwirf uns nicht auf ewig! Warum verbirgst du dein Angesicht? Vergissest unser Elend und unsere Bedrückung? Aber der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Und so antwortet Jesajas 40, 28 auf diesen notvollen Vorwurf: Weißt du es nicht oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Yahweh, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet und ermattet nicht. Unergründlich ist sein Verstand. Er gibt dem Müden Kraft. Und dem Unvermögenden reicht er Stärke dar in Fülle. Und als der Herr Jesus in jenem schwankenden Boot auf der harten Ruderbank lag und schlief, im Seesturm auf dem See Genezareth, als alle Wellen sich erhoben, da haben die Jünger ihn wachgerüttelt und haben gesagt: Herr, kümmert es dich überhaupt nicht, dass wir verderben? Und der Herr hat zu ihnen gesagt: Ihr Kleingläubigen. Das konnte er nur sagen, weil er trotz seines Schlafes in einer heiligen Gegenwart hochkonzentriert bei ihnen war. Mitten im Zentrum des Sturmes, denn er selbst hat nach Psalm 107 diesen Sturm bestellt, der das Jüngerschiff schwanken ließ, so dass sie hoch hinauffuhren auf den Wellen und in die Tiefe sanken, so dass in der Not verzweifelte ihre Seele und sie schrien zu dem Ewigen, zu dem Christus, der dann seine Herrlichkeit offenbarte, indem er Sturm und Wellen gebot und sie hineinführte in den Hafen des Wunsches, in die Stille, in den Frieden. Das ist der Herr. Auch wenn er scheinbar schläft, wenn wir manchmal denken, er ist überhaupt nicht wach, er spürt nichts von dem, was wir erleiden und erdulden und was wir durchmachen in unseren Kämpfen und Nöten und Schwierigkeiten und Drangsalen und was Israel durchmacht. Erst da, in ewiger Geistesgegenwart und Konzentration. Dies gilt auch den Toten Israels, die noch im Scheol sind. Ich möchte dazu lesen, Jesajas 21, das schöne Wort von dem Hüter Israels, ab Vers 11. Ausspruch über Duma, Totenstille. Aus Seir ruft man mir zu: Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Wächter, wie weit in der Nacht? Der Wächter spricht, der Morgen kommt und auch die Nacht. Wollt ihr fragen, so fraget, kehret wieder zurück, kommet her. Oder kommet heim. Hier wird der Wächter Israels angerufen, der nicht schläft noch schlummert, und zwar von den Toten Israels in der Grube, von denen es in Sacharja 9 heißt, wo der Messias angeredet wird, und du um des Blutes deines Bundes willen entlasse ich auch deine Gefangenen aus der Grube, in welcher kein Wasser ist. Kehre zur Festung zurück, ihr Gefangenen der Hoffnung. Schon heute verkündige ich, dass ich dir das Doppelte wieder erstatten werde. Zweimal wird es gesagt, Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Auch das hat eine Bedeutung. Wir haben auch vorhin im Psalm 130 etwas gelesen von diesem zweimaligen Ruf der Wächter. Bei Tagesanbruch, der Tag ist angebrochen, als Jesus Christus zum ersten Mal auf diese Erde kam, und als er zum ersten Mal aufging, als die Sonne der Gerechtigkeit begrüßt von Heiligen der alttestamentlichen Gemeinde. Wir brauchen nur die Weihnachtsgeschichte zu lesen, wie dort die Männer und Frauen prophezeit haben von ihm, dem kommenden Erlöser, der Sonne der Gerechtigkeit und dem Tage seiner Herrschaft. Psalm 130, ich möchte es noch einmal lesen, meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, die Wächter auf den Morgen. Und so stehen wir ein zweites Mal mitten in der Nacht und gehen auf den neuen Morgen zu, auf das Kommen Jesu Christi in Herrlichkeit, mit dem er den Tag seines Reiches einleiten wird, wo er aufgehen wird als die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Strahlen. Und so werden die Wächter hier angerufen, die auf den Morgen harren. Harre Israel auf Yahweh, denn bei Yahweh ist die Güte und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen von allen seinen Ungerechtigkeiten. Ein zweifaches Er. Dem Wächter Israels sind die Wächter zugeordnet, die ihm als Lichtesmächte in der gegenwärtigen Endzeit dienen und die zugunsten Israels auf den Mauern Jerusalems stehen. Wir dürfen da dessen ganz gewiss sein, dass bereits in der jetzigen Zeit der Fürstenengel Michael alle seine Heere mobilisiert hat zugunsten seines Volkes. Aber in diesen Wächtern, die für Israel rufen und die für Israel harren und die für Israel beten, gehören auch die Glieder der Gemeinde oder sollten die Glieder der Gemeinde gehören. Ich möchte doch die zwei bekannten Stellen aus dem Propheten Jesajas dazu lesen. Und wenn wir manchmal in Gebetsgemeinschaften der Gemeinden und Gemeinschaften überhaupt kein Gebet für Israel hören, dann ist das ein ganz beschämendes Urteil über das, was die Gemeinde an mangelnder Geistesgegenwart hat. Die Glieder der Gemeinde sollten nämlich auch auf einem Mischmeret stehen, auf einem Schauturm und Wachturm, und sollten eine große prophetische Perspektive haben, heute in unserer Zeit, wo es um alles oder nichts geht. Jesaja 62, Vers 6 bis 7, auf deine Mauern Jerusalem habe ich Wächter bestellt, den ganzen Tag und die ganze Nacht, die Nacht der gegenwärtigen Weltzeit, werden sie keinen Augenblick schweigen, Ihr, die ihr Jahwe erinnert, nämlich an seine Verheißungen, gönnet euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, dem Hüter Israels, der nicht schläft noch schlummert, bis er Jerusalem befestigt, bis er es zum Ruhme macht auf der ganzen Erde. So lange haben wir im Einsatz zu stehen, im Gebetskampf und im Gebetsringkampf für Israel und für Jerusalem, die Stadt des großen Königs, dass hierhin auch die Lichtesmächte gehören, ist ganz klar. Schauen Sie einmal hinein, in Hohelied 5, wo die Braut wach geworden ist durch das Anklopfen des geliebten Bräutigams, wo dann der Bräutigam weitergeht, die Braut hinausgeht in die Gassen Jerusalems, um ihn zu suchen, der weitergegangen ist, der also noch nicht sichtbar geworden ist, dessen Anklopfen sie lediglich gehört hat. Und wie dort die Wächter kommen, die Wächter der Stadt Jerusalems, und ganz brutal an ihr handeln. Sie schlagen ihr ins Gesicht. Es ist die Züchtigung Israels in der Endzeit. Und reißen ihr den Schleier vom Gesicht. Das ist die Decke, die bis heute über Israel gebreitet ist, dass sie die Herrlichkeit des Messias noch nicht zuschauen vermögen. In der Endzeit und in der Züchtigung der Jahre, die noch kommen werden, wird der Schleier weichen. Wir werden dann übermorgen noch darüber zu sprechen haben. Aber nicht nur Lichtesmächte, sondern auch die Glieder der Gemeinde des Leibes Christi sind solche Schomarim, solche Wächter und Hüter zugunsten Israels. Und jetzt die zweite Stelle aus Jesajas 52, Vers 7 bis 10. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt, der Botschaft des Heils bringt, der Heil verkündigt, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Ja, das hat der Herr Jesus getan, als er auf Erden war. Stimme deiner Schomerin, Stimme deiner Wächter. Sie erheben die Stimme, sie jauchzen insgesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie Jahwe Zion wiederbringt. Und solche Augenzeugen waren wir seit 1948 und in den Jahren seither. Wie Jahwe Zion wiedergebracht hat. Auge in Auge haben wir es gesehen und wir werden es sehen in den kommenden Jahren, wie der Herr für sein Volk und für seine Stadt Jerusalem streiten wird. Was dann dazu führen wird, dass eine erste Erweckung stattfindet im Hause Davids und der Kohanim, der Priesterstämme, wenn sie hinschauen werden auf den, den sie zerstochen haben. Und dann Vers 9, brechet in Jubel aus, ihr Wächter, jauchzet insgesamt, ihr Trümmer Jerusalems, denn Jahwe hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Jahwe hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Ja, das wird kommen in den nächsten Jahren, spätestens im nächsten Jahrzehnt. Nun möchte ich doch noch zu den letzten Versen etwas sagen, die wir in diesem wertvollen Psalm finden. Wir stehen ja noch 7 Minuten zur Verfügung und wenn Sie es wünschen, auch 10 Minuten. Lied für Hinaufsteigende, Shir Hama'alot. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Rettung, meine Hilfe kommen? So beten wir mit Israel, mit dem Israel der Endzeit, das also beten wird. Meine Hilfe kommt von Jahwe, dem Schöpfer der Himmel, also des Universums und der Erde. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß ausgleite. Dein Hüter schlummert nicht. Das Ausgleiten des Fußes bewirkt ein endgültiges Stürzen und Liegenbleiben. Zwar hat der Apostel Jakobus gesagt, in Kapitel 3, Vers 1 bis 2, seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, weil ihr wisset, dass wir ein schwereres Urteil als alle anderen empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft. Und damit meinte er ein Straucheln im Wort. Wer nicht im Worte strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, alle Glieder seines Leibes zu zügeln. Das ist hier nicht gemeint, sondern hier ist gemeint das Ausgleiten und das endgültige Liegenbleiben. In Sprüche 24, Vers 15 bis 16 heißt es, belaure nicht Gesetzloser die Wohnung des Gerechten, zerstöre nicht seine Lagerstätte, denn der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf. Aber die Gesetzlosen stürzen endgültig nieder im Unglück. So stehen wir zu seiner Verherrlichung wieder auf, wenn wir einmal in Schwachheit gefallen sind und gehen den Glaubensweg nach empfangener Vergebung weiter. Das ist das Kennzeichen der gerechten Sünder. So wie es im Psalm 37 heißt, von Jahwe werden befestigt des Mannes Schritte, und an seinem Wege hat er Wohlgefallen. Wenn er fällt, wird er nicht hingestreckt werden, denn Jahwe stützt seine Hand. Selbst das Straucheln Israels in der gegenwärtigen Weltzeit sollte nicht zum Fallen führen. So heißt es in Römer 11, Vers 11. Ja, dein Fuß gleitet nicht aus. Das wird dem Volke Israel zugesprochen, wird es verheißen, auch uns. Und so dürfen wir uns ermahnen mit dem Wort aus Psalm 55, Vers 22. Wirf auf Jahwe alles, was dir auferlegt ist, und er wird dich erhalten. Er wird keineswegs zulassen, dass der Gerechte wanke. Oder das Wort aus Judas 24, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit unverklagbar darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesum Christum, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Äonen, in alle Ewigkeiten. Amen. Er kann uns ohne Straucheln bewahren. Und so wird sich letztlich erfüllen, was der Apostel Petrus in Übereinstimmung damit gesagt hat, in 2. Petrus 1, dort heißt es in Kapitel 1, in Vers 10, darum, Brüder, befleißiget euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln. Denn also wird euch reichlich dargereicht werden, das Hineinkommen in das ewige Königtum unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Dann Vers 5. Jahwe ist dein Hüter, dein Wächter. Jahwe ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Da würden wir eher meinen, er ist dein Schatten über deinem Kopf. Wer einmal in der heißen Sonne gewandert ist und hatte keine Kopfbedeckung, der würde das verstehen können. Nein, die rechte Hand soll beschattet werden. Und die rechte Hand ist in der Heiligen Schrift unsere Handlungsvollmacht. Auch wir dürfen ja tätig werden und handeln für unseren Herrn Jesus Christus mit der rechten Segenshand, die beschattet werden soll, so wie Israel in der gegenwärtigen Weltzeit im Schatten des Messias wohnt, im Schatten des Gesetzes, den der Christus geworfen hat, in sein Exil, in die Not seines Vertriebenseins hinein. Deine rechte Hand wird beschattet, so wie aus dem Schatten des Petrus Heil kam, für alle, auf die der Schatten fiel, für alle Kranken, die dieser Schatten bedeckte, so wie es uns die Apostelgeschichte sagt, so ist im Schatten Gottes Heil und Rettung für uns. Psalm 91, Vers 1 bis 2, wer im Verborgenen des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Ich sage von Yahweh, von dem Ewigen, meine Zuflucht und mein Burg, mein Gott, auf ihn will ich vertrauen. Yahweh ist dein Hüter, ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tage wird die Sonne dich nicht schlagen, noch der Mond in der Nacht. Da muss man nun daran denken, wie es im Orient ist, in der glutheißen Sonne, in der alles verzehrenden und verdorrenden Sonne. Wenn man etwa durch die Steppe oder durch die Negev-Wüste wandert und kein Wasser findet, Lo Mayim, wie der Israeli sagt, da verstehen wir es schon, dass selbst im Blick auf das Messiasreich dieses Wort immer wieder erwähnt wird, zum Beispiel in Jesajas 49, Vers 8 bis 10. Zur Zeit der Annehmung habe ich dich erhört, und am Tage des Heils habe ich dir geholfen, und ich werde dich behüten und dich setzen zum Bunde des Volkes. Und dann heißt es in Vers 10, sie werden nicht hungern und nicht dürsten, und weder Wasserspiegelung noch Sonne wird sie treffen. Im Blick auf das tausendjährige Reich des Messias. Die Sonne gibt nicht nur Leben und Wachstum, Wärme und Heilung, sondern sie birgt in ihren Strahlen auch mögliche Vernichtung, wie wir ja schon angedeutet haben. Das wird hinübergenommen selbst in die Offenbarung, im Blick auf das Messiasreich, ja sogar im Blick auf das Dasein auf der neuen Erde, wo es in Offenbarung 7, 16 bis 17 heißt, sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiten, und sie leiten zu den Quellen des Wassers, des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Auch jede Träne von deinem Auge und von meinem Auge. Das wird Gott selbst tun. Die Sonne wird dich nicht schlagen am Tage. Die Sonne ist ja der Beherrscher des Tages. Dürfen wir das auch wagen, symbolisch zu sehen, auf die Sonne, den Christus, den Beherrscher des Tages, und den Mond, den Satan, als den Beherrscher der Nacht? Da werden Sie fragen, steht nicht geschrieben, dass der Christus dem Volke Israel Wunden geschlagen hat? Hosea 6. Wunden ohne Zahl? Die Sonne wird dich nicht schlagen am Tage. Am Tage seiner Gegenwart, der Erlösung Israels und seines Reiches, da hat er nur noch eins zu tun, die Wunden Israels zu verbinden und zu heilen. Da wird er keine Wunden mehr schlagen. Die Sonne wird dich nicht schlagen am Tage. Auch nicht der Mond in der Nacht. Es ist die Wirksamkeit Gottes, wenn wir geschlagen werden. Es dient zu unserer Züchtigung und will eine heilsame Frucht der Gerechtigkeit in uns herstellen und bewirken. Da fragen wir mit dem Apostel Paulus, wer wird uns scheiden von der Liebe Gottes? Etwa der Christus, der uns gerechtfertigt hat, der für uns gelitten hat? Etwa Gott, der Vater, der uns losgesprochen hat? Jahwe wird dich behüten, weg von allem Bösen. Oder eigentlich heißt es, Jahwe ist der Wächter für dich, weg von allem Bösen. Er behütet deine Seele. So wie wir im Vater unser beten, bewahre uns vor dem Bösen, führe uns nicht hinein in die Versuchung zum Bösen. Denn Gott versucht niemanden zum Bösen. Jakobus 1. Wenn er auch viele Glaubensproben in unser Leben hineingibt, damit sich die Echtheit des Goldes, des Glaubens im Feuer des Leidens bewähre, so wie bei einem Abraham, den Gott erprobte, als er zu ihm sagte, nimm deinen erstgeborenen Sohn und bring ihn mir zum Opfer dar. Er wird uns behüten, er wird unsere Seele behüten, weg vom Bösen, denn es ist ja das Ziel Gottes, nach 1. Thessalonicher 5, Vers 23, dass wir ganz bewahrt werden, geheiligt und bewahrt nach Geist, Seele und Leib bis zur Wiederkunft und bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, wo noch einmal alles auf dem Spiele stehen wird, für die Gemeinde Gottes in seiner Parousie, in seiner Gegenwart. Da brauchen wir Soteria Gottes für unsere Seele. Jahwe wird dich behüten, weg von allem Bösen. Er behütet deine Seele. So wie es im Psalm 34, Vers 22 heißt, Jahwe erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden nicht für schuldig gehalten werden. Und dann das Letzte. Jahwe wird behüten dein Herausgehen und dein Hineinkommen oder dein Heimkommen von nun an bis in den Äon oder bis in Ewigkeit. Das gilt natürlich auch für das Volk Israel. Zweimal wurde es herausgeführt, einmal aus Ägypten, dessen sie noch heute gedenken, und ein zweites Mal aus allen Völkern dieser Welt. Das ist der zweite endzeitliche Exodus Israels. Jahwe wird behüten dein Herausgehen und dein Heimkommen von jetzt an bis in den Äon, den kommenden Äon des Messiasreiches, seines wunderbaren tausendjährigen Reiches. Da werden sie hineingeführt in die Ruhe Gottes, denn es ist noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes vorhanden. Das gilt aber auch uns. Was ist bei uns das Herausgehen? Sicherlich unser Geborenwerden, bei dem der Heilige Gott mitgewirkt hat, indem er uns mit dem Geiste begabt hat, in unserem embryonalen Werden. Und er hat dann unsere Seele und unseren Geist behütet. Er hat unser Herausgehen behütet. Und in ebensolcher Weise wird er unser Heimkommen behüten, wenn wir abscheiden, um bei dem Herrn zu sein alle Zeit. Wunderbar, Jahwe wird behüten dein Herausgehen und dein Heimkommen von nun an bis in Ewigkeit. Und wir erinnern uns noch einmal an 2. Petrus 1. Also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Königreich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ich möchte schließen. Ich habe nicht nur in Gnade und Herrlichkeit einmal ein Gedicht veröffentlicht zu diesem Psalm, sondern wenn Sie einmal nach Lofer kommen und dort das Kämmerlingshorn besteigen, werden Sie dort im Gipfelbuch, im Bergbuch dieses Gedicht auch vorfinden. Und das möchte ich zum Schluss lesen. Oftmals durfte ich schon stehen auf den wolkennahen Höhen über wesenlosem Schein. Gipfel, die zum Himmel ragen, ließen hoch das Herz mir schlagen, mich der Demut nahe sein. Wenn die Augen sich erheben zu den Bergen, wird das Leben reich und rein und tief bewegt. Wohl dem, der dem Herrn der Welten, dessen Ruhm die Felsen melden, sich alsdann zu Füßen legt. Woher wird mir Hilfe werden? Nichts im Himmel, nichts auf Erden endet Not und Nacht und Leid. Doch das Herz beginnt zu loben. Meine Hilfe kommt von oben, von dem Herrn der Herrlichkeit. Höher muss dein Auge blicken, das in heiligem Entzücken sich eröffnet, jene Welt, wo nach dunklen Erdenzeiten ungeahnte Herrlichkeiten dir der Herr bereitgestellt. Hilfe kommt nicht von den Bergen. Willst du dich in Christo stärken, Herz, dann schwinge dich empor zu des Geistes hehren Höhen, wo zu völligem Verstehen Gott dich führt, der dich erkor. Amen.